Ich als Person, die einen weißen Elternteil hat und einen schwarzen, war immer schon im Zwiespalt zu wissen, dass ich auch höchstwahrscheinlich Nazis in meiner White Bloodline habe. Und diesen Zwiespalt auch in mir zu tragen als Person, die, wo ich weiß, okay, meine Vorfahren hätten, also wären vielleicht, der eine Teil wäre dann vielleicht von den anderen umgebracht worden, am selben Ort, zur selben Zeit.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Zsolmaz Korsand und mein heutiger Gast ist die Übersetzerin Daphne Nechiba. Mit ihr spreche ich über Ausdrücke wie Rasse und Race, über Migrationshintergrund und Nazi-Hintergrund, darüber, was von den Protesten rund um George Floyds Erstickungstod vor knapp einem Jahr übrig geblieben ist und über die Befindlichkeiten einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Aber zuvor gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung von Audible. Stefan weiß mehr dazu.
Aufmerksame Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt wissen ja bereits seit der ersten Staffel des Audible-Hörbuchs Der Übergangsmanager Bescheid. Der Tod ist keine dunkle Gestalt in Umhang und mit Sense, sondern ein blasser Mann im schicken schwarzen Einreiher und mit viel schwarzem Humor. Doch zum Glück wird die wichtige politische Forderung nach Gleichberechtigung nun endlich auch bei der Jenseitsagentur umgesetzt. In der zweiten Staffel Die Übergangsmanagerin bringt die tapfere Fine mittels einer neuen Software und beaufzugt die Toten in den Himmel. Sie kämpft dabei, wir kennen es leider aus dem politischen Alltag, unter anderem mit einigen Vorurteilen, mit einem liebeskranken Stalker und einer schwierigen Kundin. Die Übergangsmanagerin ist ein Audible Original mit hohem Unterhaltungswert und viel schwarzem Humor. Unbedingt reinhören auf www.audible.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Hallo Daphne.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Ich freue mich sehr darauf. Bevor wir beginnen, gibt es bei Ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das geht schnell, wir kennen einander nicht. Mhm. Und im zweiten Teil geht es darum, ob du parteipolitisch in der Vergangenheit oder aktuell aktiv warst oder bist.
Bin ich nicht.
Okay, dann können wir beginnen. Super. Ich stelle dich nur noch kurz vor, du bist Übersetzerin. Mhm. Hast transkulturelle Kommunikation studiert und machst aktuell unter anderem auch einen Master für Global Public Policy an der SOAS, der berühmten School of Oriental and African Studies der University of London.
Genau, ja.
Und der Grund, warum ich mit dir sprechen wollte, ist, dass du an einem Handbuch für diskriminierungsfreie Sprache arbeitest, das unter anderem viele Ausdrücke aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Mhm. Die vor allem im antirassistischen Diskurs gebraucht werden. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es geht eben, wie du auch schon gesagt hast, um ein Handbuch, das vor allem jetzt Aktivismusbegriffe aus dem angloamerikanischen Raum übersetzen möchte. Oder ich möchte im Zuge dieses Handbuches eben genau das machen. Und das ist quasi, also die Idee ist dadurch entstanden, dass ich eben bei einer sehr guten Freundin von mir die hat Anti-Rassismus-Workshops beziehungsweise Mental-Health-Workshops für von Rassismus betroffene Menschen veranstaltet und musste die aber auch auf Englisch halten, weil es einfach auf Deutsch die Sprache nicht gibt. Mhm. Und das ist einfach, ja, zwecks der Barrierefreiheit nichts. Das ist einfach nicht die beste Lösung. Also es hat wirklich auch Menschen gegeben, die gesagt haben, na, sie würden gerne teilnehmen, aber sie fühlen sich nicht so wohl mit dem Englisch, dass das dann auch einfach als...
Was wären das da zum Beispiel für Ausdrücke?
Zum Beispiel Racial Stress. Mhm. Also da ist ja auch dann wieder ganz klar dieses Race drin. Mhm. Und sonst ja Accountability, alleine Sachen wie Healing, es gibt zwar im Deutschen das Heilen, aber das hat dann doch andere Konnotationen, meiner Meinung nach.
Du hast über Racial Stress gesprochen, also gerade eben der Ausdruck Race und Rasse ist ja sehr unterschiedlich konnotiert. Und welchen Stellenwert spielt eigentlich noch das Dritte Reich in der deutschen Alltagssprache?
Ja, also genau, das ist eben ganz, ganz anders. Also der deutsche Rassebegriff im Unterschied zum Englischen ist noch sehr, sehr stark. Also es handelt sich einfach um eine biologistische Kategorie. Im Englischen wird Race als ein soziokulturelles Konstrukt verstanden. Also Menschen werden zu einer Race gemacht, Menschen sind nicht eine Race quasi. Also eine Person wird zu einer schwarzen Person gemacht. Und im Deutschen, wie du auch gesagt hast, also die Sprache des Dritten Reiches ist da noch sehr, sehr tief verankert. Also ja, Nationalsozialismus war ja einfach auch ist sehr, sehr stark einfach mit, oder steht sehr stark in Verbindung mit Rassenkunde und Rassentheorien. Und
gibt es Ausdrücke, die wir, ohne es zu reflektieren, im Alltag gebrauchen, die aber ganz klar rassifiziert sind?
Ja, definitiv. Also ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben ist zum Beispiel Mischling. Ich habe einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter. Es gibt keinen diskriminierungsfreien Begriff für das Wort Mischling. Also auch im deutschsprachigen Raum verwenden Menschen, die einen schwarzen und einen weißen Elternteil haben, oft das englische Wort mixed, weil es einfach andere Konnotationen hat.
Aber mixed ist diskriminierungsfreier?
Definitiv. Also es ist ja auch dann wieder verbunden mit dem Race-Begriff, der quasi im Englischen soziokultureller Natur ist und nicht eine biologistische Kategorie beschreibt. Und ja, es gibt sehr viele Begriffe. Und noch dazu, was mir auch noch eingefallen ist, weil Sprache des Dritten Reiches ja auch immer wieder thematisiert wird, es ist ja auch davor schon sehr viel passiert im Zuge dieser oder sogenannten zivilisatorischen Mission, also auf Englisch the Civilizing Mission, zur Zeit der kolonialen Expansion. Da wurden auch sehr viele rassistische Begriffe geprägt. Und
zum Beispiel was?
Die ganzen Rassentheorien stammen aus der Zeit. Eugenics, dann aber auch einfach Wörter, bei denen man vielleicht am Anfang nicht mitbekommt, dass da auch einfach eine gewisse Abwertung damit einhergeht. Also zum Beispiel Häuptling oder Stamm. Also das sind einfach Wörter, wenn man sich anschaut, wer wird noch immer als zivilisiert bezeichnet und wer als primitiv, was ist primitiv überhaupt für ein Wort, dann merkt man einfach auch sehr schnell, dass die Menschen, die einfach in kolonisierten Gebieten leben, als
primitiv abgestempelt
wurden und das teilweise noch immer werden, dass der Begriff Stamm, Stammeshäuptling etc., dass das einfach eine Übersetzung ist, die teilweise, wenn man sich gewisse indigene Sprachen in Afrika anschaut, das ist ein Begriff, der ist eigentlich nicht deckungsgleich mit dem, was in diesen Sprachen, wie die Gesellschaftsformen in diesen Sprachen bezeichnet werden. Also ich habe da jetzt auch schon, ohne jetzt irgendwie ein konkretes Beispiel zu nennen, gehört, dass viele afrikanische, unter Anführungszeichen, Stämme eigentlich eher Nations sind, also verglichen mit First Nations in Nordamerika. Und dass da quasi auch diese Wörter, ja, manchmal auf subtile Weise, manchmal nicht, auch eine gewisse Abwertung mit sich bringen und dann auch gleichzeitig eine Aufwertung des eigenen, genau.
Und dass da doch wahrscheinlich die Organisationsform und die staatliche Organisationsform eigentlich denen der westlichen Demokratien viel näher ist als dem, was sie sich vielleicht vorstellen.
Ja, oft ist es, das ist ja auch noch ein großes Thema, dass man auch sagen kann, alles, was irgendwie vor der Kolonisierung war, kann man schwer rekonstruieren, aber zu sagen, das, was ich eigentlich sagen will, ist unser Bild von jetzt, sagen wir mal, dem afrikanischen Kontinent als primitiv, unterentwickelt, das ist ja auch wieder ein Thema mit entwickelt, unterentwickelt. Das ist ja auch im Endeffekt eine Konstruktion. Der Kontinent, genauso wie andere kolonisierte Gebiete, wurden als das konstruiert im Zuge dieser Civilizing Mission, um halt auch einfach das Recht zu fertigen, dass man dorthin geht und die Menschen ausbeutet und einfach Extraktivismus betreibt.
Ich würde noch zu einigen anderen Begriffen kommen, weil sie, glaube ich, auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer zwar vielleicht gehört haben, aber nicht genau wissen, was sie bedeuten. Mhm. Also beispielsweise People of Color oder Token. Also wie kannst du mal da ein bisschen so ein ganz einfaches Einmal-Eins machen für jene, die nicht wissen, was, wie das verwendet wird und eben was das mit Selbstbezeichnungen zu tun hat? Und
ja, gern. Also People of Color beziehungsweise Black Indigenous People of Color sind ganz vereinfacht Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Und ja, dass dieser Begriff jetzt nicht ein, also das, ja, der Begriff ist natürlich auch dynamisch, weil Rassismus zwar ein globales Phänomen ist, sich aber unterschiedlich manifestiert in verschiedenen Regionen dieser Welt.
Das also heißt, es ist ganz klar, das sind Menschen, die rassifiziert werden und deswegen benachteiligt werden.
Genau. Und ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, dann noch zu sagen, dass People of Color nicht farbige Menschen sind. Das ist, das habe ich auch oft gehört als Übersetzung, das sind nicht farbige Menschen. Farbig ist ein Kolonialbegriff, der auch mit dem US-amerikanischen Colored gleichzusetzen ist. Also das Colored, das ja auch zu Zeiten der Segregation beziehungsweise zu Zeiten der Rassentrennung verwendet wurde, auch nicht gut. Nicht gut. Und dann noch dazu, um es noch ein bisschen zu verkomplizieren, das US-amerikanische Colored ist auch nicht gleichzusetzen mit dem südafrikanischen Colored, weil das sind dann quasi Menschen, die einen schwarzen Elternteil haben und einen weißen. Also das ist quasi der Begriff, der während der Apartheid geprägt wurde. Ist auch wieder was anderes. People of Color sind Menschen, die Rassismuserfahrungen machen.
Genauso, aber eben das, weil ich habe das auf Podien auch sehr oft mitbekommen, wo mich Personen wirklich vollkommen irritiert angesehen haben und gemeint sind, ja, was meinen Sie, dass Sie mehr People of Color in den Medien möchten?
Yeah.
Und sie meinen so, ja, wollen Sie dann nur Schwarze oder was? Und
ja, nein, das ist genau nicht das. Also People of Color ist auch eben ein, also so wie ich die Geschichte dieses Begriffes jetzt intus habe, ist es auch einfach bewusst ein Begriff, der, also People of Color stammt von dem Begriff Free People of Color. Und Free People of Color waren zu Zeiten des Versklavungshandels People of Color eben, die frei waren, die nicht versklavt waren. Da ging es um schwarze Menschen, da ging es um indigene Menschen, um alle Menschen, deren, weiß ich nicht, Verwandte vielleicht versklavt waren, etc. Also daraus stammt ja auch dieser Empowerment-Faktor und dieser Faktor der Selbstbezeichnung, dass also der Begriff leitet sich ab, ist abgeleitet von einem Begriff, der, wenn man sich die Situation anschaut, was Positives gemeint hat. Diese Menschen waren frei zu einer Zeit,
als die meisten
von ihnen nicht frei waren. Mhm. Und deswegen, ja, geht es da nicht nur um schwarze Menschen. Und das, was auch oft ist, ist der Begriff Black Indigenous wird dem People of Color oft vorgeschoben, weil auch oft schwarze Menschen und indigene Menschen in diesem POC-Begriff nicht mit inbegriffen sind oder sich als nicht mit inbegriffen sehen, sich nicht repräsentiert sehen. Und ja, also das ist damit gemeint.
Mhm. Weil du ja eigentlich mit Sprache studiert hast und Übersetzerin bist, grundsätzlich über diesen Ausdruck sprechen, eben, dass Sprache unser Denken beeinflusst. Mhm. Und in Österreich und in Deutschland wird das sehr gerne in diesem Zusammenhang, also spricht man ja weniger von People of Color als Menschen mit Migrationshintergrund.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Was ja auch definitiv kein selbst erwählter Ausdruck
nein,
ist.
Nein, ja.
Und es gab vor ein paar Monaten in Deutschland eine Debatte zwischen zwei Künstlerinnen, wo die Frage im Raum stand, die Kontinuität von Kapital aus der NS-Zeit. Mhm. Und eine der Künstlerinnen hat da den Ausdruck Nazi-Hintergrund, Menschen mit Nazi-Hintergrund geprägt. Mhm. Und dann gab es eine riesige Debatte in Deutschland, wie sich das denn ändern würde, wenn wir plötzlich nicht mehr in diesen Ländern, also in deutschsprachigen Ländern, von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sprechen, sondern jetzt mit Menschen mit und ohne Nazi-Hintergrund? Also wie würde sich der Fokus dieser Debatte mit einem Mal ändern?
Also ich glaube, dass es auch einfach sehr viel gesellschaftlichen Wandel braucht, bevor dieser Begriff Einzug findet in den Mainstream.
Nazi-Hintergrund.
Ja, genau, Nazi-Hintergrund. Also ich glaube nicht, dass es einfach ein, es ist einfach leicht, über Menschen mit Migrationshintergrund zu sprechen. Es ist leicht, quasi da jetzt die Andersartigkeit von Menschen hervorzuheben, wenn wir dann jetzt noch in Richtung Kulturalismus gehen, was ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen, es hat jetzt nicht den Rassismus abgelöst, aber es ist ja doch eine Nebenform von Rassismus, sich irgendwie drauf zu beziehen, dass Kulturen ja so anders sind und aus diesem Grund haben sie keinen Platz bei uns. Da könnten wir ja auch sagen, aber was ist das für eine Kultur, die halt sich nicht mit der Vergangenheit, die einfach schrecklich war, befasst und auseinandersetzt. Also ich finde, da braucht's halt noch sehr viel und also ich habe diese Debatte jetzt nur am Rande mitverfolgt, aber ich finde, also ich als Person, die einen weißen Elternteil hat und einen schwarzen, war immer schon im Zwiespalt zu wissen, dass ich auch höchstwahrscheinlich Nazis in meiner White Bloodline habe. Und diesen Zwiespalt auch in mir zu tragen als Person, die, wo ich weiß, okay, meine Vorfahren hätten, also wären vielleicht, der eine Teil wäre dann vielleicht von den anderen umgebracht worden, wenn sie irgendwie am selben Ort, zur selben Zeit wären, einfach.
Ja. Aber ich fand eben, weil eben, wenn man diese beiden Ausdrücke, weil also die Künstlerinnen haben das ja ganz bewusst auch provokativ genutzt, aber dass eben der Fokus verschoben wird von etwas, was de facto nicht stimmt, weil die wenigsten Menschen, denen ein Migrationshintergrund angedichtet wird, irgendwohin migriert sind, weil viele der dritten, vierten Generation sind. Ja. Während vielleicht der Nazi-Hintergrund polemisch gesagt eine Spur präziser wäre.
Ja, na, das stimmt auch. Also es ist, ja, voll, nein, du hast absolut recht. Also ich glaube, ich kann da nicht einmal mehr so etwas da jetzt hinzufügen, weil ich auch finde, dass, ja.
Ich würde gerne wissen, weil du ja auch, also auch noch studierst, wie schwierig es ist, auch an der Uni einen Konsens zu finden, gewisse Ausdrücke, nicht rassistische Ausdrücke, diskriminierende Ausdrücke zu benutzen und stattdessen andere zu verwenden. Mhm. Also wie schwierig ist es da, einen Konsens zu finden?
Also ich finde, es kommt mal sehr stark darauf an, um welche Universität es sich handelt, um welche wissenschaftliche Strömung oder Disziplin es sich handelt. Also im Postkolonialismus ist man da sicher weiter als anderswo. Mhm. Noch dazu, ja, als Person, die Erfahrungen gemacht hat als Studentin und sie noch immer macht, in Österreich, aber auch in Großbritannien, eben an der SOAS, finde ich das, also wenn ich das jetzt vergleiche, inwiefern man das auch vergleichen kann, quasi die wissenschaftlichen oder die akademischen Debatten um diskriminierungsfreie Sprache im englischsprachigen Raum versus im deutschsprachigen Raum. Ich finde, es muss ein Problembewusstsein kreiert werden, entstehen in Österreich, bis man überhaupt zu einem Konsens kommen kann. Also,
und das gibt es derzeit nicht.
Finde ich nicht. Also, das sind natürlich auch meine Erfahrungen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie das, ich möchte jetzt nicht irgendwie das verallgemeinern. Aber, ja, also wir sprechen, also generell in Österreich, führen wir noch immer Debatten darüber, ob es jetzt rassistisch ist, das N-Wort zu verwenden und ob man das wirklich nicht sagen darf. Und wenn das mal geklärt ist, dann kommt die Frage auf, okay, aber darf ich das, warum ist es rassistisch, das N-Wort in historischen Kontexten an der Universität zu verwenden, ausgesprochen. Und es ist einfach kein Verständnis dafür da, dass es genauso, einfach Rassismus reproduziert. Und ich meine, ich wurde vor kurzem, vor nicht allzu langer Zeit mit diesem Wort beschimpft und dann gehe ich auf die Uni und höre da so den Professor, der da das N-Wort raushaut. Und es geht einfach, ich weiß nicht, Ja.
Gibt es dann Protest eigentlich von den anderen Studierenden?
Also es gibt da schon, es gibt da Auseinandersetzungen natürlich. Also es sind halt auch einfach die Menschen, die davon betroffen sind, die dann oft was sagen. Und es sind halt auch einfach nicht die Menschen, die oft irgendwie quasi die Macht haben, jetzt auch was zu verändern. Mhm. Ist so, auch weil wir einfach in der Unterzahl sind, wenn man sich anschaut, wie die Studierenden jetzt zum Beispiel an der Universität Wien zusammengesetzt sind. Aber ob es dann auch wirklich was ändert, mhm, und ist dann wieder was anderes.
Es passt ein bisschen in diese allgemeine Debatte, die jetzt auch im deutschsprachigen Feuilleton permanent geführt wird zum Thema Identitätspolitik, mhm, und was denn jetzt alles gesagt werden darf. Eben, dass man eben auf den Unis nicht mehr sagen darf, was man immer sagen, ja, will, und dass man nicht mehr diese freien Diskursräume verengt werden. Hinzu kommt, ja, die ganze Debatte um die Gorman-Übersetzung. Wer darf jetzt eigentlich noch schwarze oder weiße Autorinnen übersetzen? Mhm. Welchen Standpunkt hast du da als Studierende, als Übersetzerin? Wie nimmst du diese sogenannten identitätspolitischen Debatten wahr?
Ja, also ich muss sagen, dass ich da finde, dass da sehr viel eigentlich auch gar nicht zur Debatte steht. Also die Tatsache, dass eine von Rassismus betroffene Person gewisse Erfahrungen macht, und dass das einfach die Lebensrealität dieser Menschen beeinflusst, das ist, ja, das ist, finde ich, eine, das ist einfach ein Statement. Ein, das ist, it's a fact. Mhm. Und deswegen finde ich es einfach sehr schwer, darüber zu sprechen, was man tun darf, was man nicht mehr tun darf. Es geht ja auch darum, ja, also ich glaube, die wenigsten Menschen wollen andere Menschen diskriminieren. Ich meine, gibt schon, aber die wenigsten Menschen haben die Intention, das, mhm, zu tun. Das heißt, vielleicht wäre es auch einfach interessant, mal zuzuhören und sich auch wirklich die Begründungen der Personen anzuhören, weshalb sie etwas nicht wollen oder weshalb etwas verletzend ist. Also es geht, also ich finde die Debatte, dann noch um kurz auf die Gorman-Debatte einzugehen als Übersetzerin, ja. Ich bin der Meinung, dass gewisse, also jetzt nicht unbedingt bei der Gorman-Debatte an sich, aber wenn es darum geht, jetzt, dass, weiß ich nicht, eine schwarze Autorin, US-amerikanische Autorin von einer schwarzen deutschen Übersetzerin übersetzt werden sollte, oft ist es einfach so, dass gewisse Bedeutungsebenen sehr, also einfach implizit sind. Also besonders wenn es jetzt um, sagen wir mal, postkoloniale Romane geht oder Romane oder Schriften, Texte, die das Schwarzsein thematisieren, da verstehe ich dann zum Beispiel auch einfach die Wut oder das Fragezeichen der weißen Mehrheitsbevölkerung dahinter nicht, zu sagen, okay, ja, vielleicht ist das die Person, die dafür geeignet ist, das zu übersetzen. Also es geht jetzt nicht mehr um ein, wer darf was übersetzen, wer darf was sagen, sondern wer ist am geeignetsten dafür.
Mhm. Und vor allem wäre doch zu, also ich glaube, was die Debatte ausgelöst hat, war ja damals dieser Artikel einer niederländischen, ja, Journalistin, genau, die ja auch gar nicht, nie behauptet hat, dass Weiße nichts übersetzen dürfen. Sie hat nur in Frage gestellt, wer darf denn generell, ja, übersetzen. Ja. Und dass man sich, genau, generell mal den Betrieb, ja, anschaut, wer dazu Zugang, ja, hat. Und das kann man ja auch, ja, nicht, genau, nur bei den Übersetzungen sehen, sondern auch
im Literaturbetrieb. Genau. Und das ist eben auch die Sache, die ich interessant finde. Sobald eine schwarze Autorin oder eine schwarze Poetin übersetzt werden muss oder übersetzt wird, dann kommt die Frage auf, wer das machen darf und warum dürfen das jetzt gewisse Menschen nicht machen. Aber wenn eine, weiß ich nicht, J.K. Rowling oder sonst wer übersetzt wird, da interessiert es doch keinen, dass das nicht eine schwarze Person ist, die das gemacht hat. Mhm. Oder wenn sonst, ich weiß nicht, irgendein Text übersetzt wird von irgendwem. Also die Frage kommt erst auf, sobald eine prominente Person of Color übersetzt wird. Und deswegen finde ich es auch einfach, ja, also warum regen sich die Leute nicht auf, wenn es darum geht, die J.K. Rowling zu übersetzen?
Mhm. Ich würde gern zu einem bisschen anderen Thema kommen, weil wir jetzt eigentlich ein trauriges Jahrestag haben. Mhm. Vor knapp einem Jahr ist George Floyd von dem Polizisten Derek Chauvin zu Tode erstickt worden. Mhm. Im April wurde er deswegen verurteilt. Im Juni wird jetzt das Strafmaß verkündet. Floyds Tod hat ja sehr viele Menschen weltweit auf die Straße gebracht, also nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, und hat irgendwie die Rassismusdebatte so ein bisschen ins Zentrum wieder gerückt. Also einige, ich hatte ein bisschen den Eindruck, als ob einige zum ersten Mal entdecken, dass es diesen ominösen Rassismus gibt.
Ja,
und,
kann ich bestätigen.
Also hattest du das Gefühl, dass es da vor einem Jahr so ein Momentum gab?
Also ich muss auch dazu sagen, dass ich zu der Zeit in Argentinien war und das alles auch ein bisschen nur aus der Ferne beobachten konnte. Habe trotzdem auch einfach das Gefühl, dass ich da schon, wie du gesagt hast, da gab es ein Momentum. Ich habe auch einige Freunde, die eben auch an der Black Lives Matter Demo mitgewirkt haben, Freunde und Bekannte. Und ich spüre jetzt auch noch immer, natürlich, also auch allein die Tatsache, dass ich jetzt, weiß ich nicht, beim Standard über das Thema, über Rassismus und über Sprache gesprochen habe, zeigt ja auch, dass es was bewirkt hat.
Weil sie langsam checken, dass es peinlich ist, dass man ja permanent nur weiße Personen zu Wort kommen lässt, meinst du?
Ja, beziehungsweise, dass es überhaupt mal ein Thema wird. Mhm.
Dass es da tatsächlich es hat sich da tatsächlich was geändert.
Ja, ich finde schon. Genau, also es ist dann auch einfach, ich würde jetzt auch off the record was sagen, aber das lasse ich jetzt lieber mal raus. Aber es hat schon ein Momentum gegeben. Ich finde, es ist halt sehr wichtig jetzt auch, es war auch klar, dass das, dass dieser Hype, mangels eines besseren Wortes, mit der Zeit abklingen wird, und ich finde, es ist besonders jetzt wichtig, dran zu bleiben. Also das ist jetzt nicht Rassismus ist jetzt nicht geklärt nach einem Jahr.
Das war auch nach dem Urteil so ein bisschen so, okay, jetzt haben sie den einen verurteilt, und damit ist die Sache quasi gegessen.
Ja, nein, ist sie nicht. Also halt, sie haben den verurteilt, und ich glaube, 20 Stunden später ist ein weiterer schwarzer Mann gestorben durch Polizeigewalt. Also Das ist nicht geklärt.
Mhm. Was mir dann noch, weil du jetzt die Medien noch angesprochen hattest, also was mir ein bisschen aufgestoßen ist, unmittelbar nach der Black Lives Matter Demos auch in Österreich, war, dass viele Medien das machen, was sie immer machen. Sie holen marginalisierte Gruppen hervor, damit bringen sie in Talkshows und machen Interviews mit ihnen, und dann sollen sie doch bitte in erster Linie mal ihr Trauma beschreiben und wie sie verprügelt wurden, wie sie beschimpft wurden, wie sie bespuckt worden sind. Yeah. Und damit eine Mehrheitsgesellschaft einmal Rassismus begreift, weil anders kann sie es ja nicht begreifen, nur auf so eine pornografische Art und Weise. Wie kann man dem entgehen, also auch als Person of Color, dass man sagt, ich möchte bei dieser Debatte mitwirken, ohne mich da jetzt mit meiner Biografie prostituieren zu müssen?
Also ich finde, das ist generell sehr schwer und ist sicher von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich kann nur sagen, was meine Ansicht oder meine Taktik ist. Nein, wie soll ich sagen? Wie ich das mache.
Ja, wie deine Herangehensweise.
Ja, genau. Und zwar, also ich finde es immer sehr wichtig, sich das Medium anzuschauen, dass mich da jetzt einlädt, drüber zu sprechen. Und es gibt einfach auch ein paar Fragen, die man sich als Person, die Teil einer marginalisierten Gruppe ist, immer wieder stellen sollte, nämlich was bewirkt es da, oder was würde es bewirken, dort aufzutreten? Für wen wäre das? Also wer profitiert im Endeffekt davon? Profitiere ich davon? Schadet es mir? Was ist mein Ziel? Und dann noch dazu, kann ich dieses Ziel auch wirklich erreichen, indem ich dort auftrete? Also das finde ich sehr wichtig. Dann noch einfach zu schauen, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist diskriminierungsfreie Sprache. Das ist für mich einfach das absolute Basic Level an. Das muss einfach da sein. Ich will nicht irgendwo dabei sein, wo das N-Wort einfach so gesagt wird. Und das sind leider Dinge, die man thematisieren muss. Und das, da sollte man auch keine Scheu davor haben, auch nachzufragen, ja, wie funktioniert das so bei euch? Wie schaut das aus mit diskriminierungsfreier Sprache? Oder?
Aber wenn du zum Beispiel, also ich kann mich nur an eine Talksendung erinnern, wo ich zum ersten Mal wirklich, glaube ich, vier oder fünf schwarze Menschen gesehen habe in einer Talkshow. Und die einzigen Fragen, die diese Personen beantworten mussten, waren biografischer Natur.
Ja. Yeah.
Also wäre ich da drin gesessen, hätte ich gesagt, diese Fragen beantworte ich.
Ja, das, und ich finde, die Freiheit kann man sich auch nehmen. Mhm. Also ich finde, die Freiheit kann man sich auch nehmen, auch wenn es irgendwie eine Live-Sendung ist, dann ist wurscht. Also ich finde, mal sehr wichtig, überhaupt rauszufinden, warum werde ich da eingeladen, über was soll ich sprechen. Mhm. Und auch einfach klar abzustecken, über das und das und das spreche ich einfach nicht. Das ist, ja, das passiert einfach nicht. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist quasi andere People of Color im Hintergrund zu haben, die einem den Rücken stärken. Das ist unglaublich wichtig, weil ich finde auch, dass ein bisschen, also in sehr vielen Medien so ein bisschen ein Gaslighting.
Ich muss kurz erklären, ja, unseren Zuhörern, was Gaslighting bedeutet.
Gaslighting ist quasi ein, also ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, aber um ein Beispiel zu geben, ich sage, mir tut der Bauch weh. Der Arzt sagt, der Bauch tut dir nicht weh. Du hast keine Schmerzen. Aber mir tut der Bauch weh. Nein. Du hast keine Bauchschmerzen. Also Gaslighting ist quasi dieses, dass einem immer von allen Seiten gesagt wird, nein, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du kannst, also das ist jetzt, also Rassismus ist kein strukturelles Problem. Das ist deine Ansicht.
Mhm. Du lebst in einer Paralleluniversum.
Genau,
in dem
du bist empfindlich. Und auch einfach so ein bisschen, wenn ich jetzt bedenke, jetzt eine Debatte zur Identitätspolitik allein schon, würde ich jetzt irgendwie als Gaslighting bezeichnen, weil da jetzt schon mal das so positioniert wird, als stünde etwas zur Debatte, was eigentlich nicht zur Debatte steht. Mhm. Nämlich die Identität einer Person und wie diese Identität die Lebensrealität dieser Person beeinflusst. Und es ist einfach so. Und es ist bei allen Menschen so, nur manche Menschen haben halt das Glück, dass ihre Identität positive Auswirkungen hat, zur Norm gesetzt wird und deswegen wird sie auch nicht als Identität wahrgenommen. Man könnte genauso sagen, dass die Identitätsdebatte im Endeffekt die ist, dass halt gewisse Menschen sagen, warum darf ich das jetzt nicht mehr sagen? Da beruft man sich ja auch auf die eigene Identität und impliziert damit quasi, dass man als, weiß ich nicht, weiße Person, weißer Mann, whatever, gewisse Dinge nicht sagen darf. Das ist ja auch identitätsabhängig.
Abhängig,
ja.
Und du hast gemeint, in den Medien findet dieses Gaslighting wie statt?
Also ich finde, das ist halt schon, also dass man einfach aufpassen muss, sich da nicht irgendwie in so einen Strudel ziehen zu lassen, indem man jetzt dann irgendwelche, unter Anführungszeichen, Experten vor sich sitzen hat, die einem dann genau das Gegenteil erklären von dem, was einem widerfährt und man dann mit der Zeit dann vielleicht auch beginnt, so wieder drüber nachzudenken, ah, okay, ja, vielleicht bin ich ja wirklich überempfindlich. Nein. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, einfach wenn man Teil einer marginalisierten Gruppe ist, ja, einfach da Rückenstärkung zu bekommen. Und dann noch dazu, und das ist gleich auch das Letzte, was ich dazu sagen werde, ich finde auch sehr vielen People of Color und bestimmt, also hundertprozentig auch anderen marginalisierten Gruppen, wird auch eine Expertinnenhaltung, uns wird das eigentlich oft einfach abgesprochen. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, da ständig im Austausch mit anderen People of Color zu stehen, die einem dann auch sagen, ja, hey, du hast da das Wissen und du kennst dich da aus und du bist vorbereitet drauf, weil du weißt auch, du musst fünfmal besser drauf vorbereitet sein als irgendein Mensch, der dir dann, der dann alles abspricht, weil du musst einfach auf alle Eventualitäten gefasst sein und bisschen so wie ein Tennisspiel, bam, 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 dass so, also die Argumente da so hin und her schupfen. Genau.
Ich hatte den Eindruck, dass aber auch viele sich mittlerweile aus dem Diskurs rausziehen möchten, weil sie sagen, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, einer weißen Mehrheitsgesellschaft permanent erklären zu müssen, wie sie diskriminiert,
yeah,
und dass sie aufhören soll damit, weil die Konsequenz oft diese sogenannte White Fragility ist, mhm, dass man dann am Ende der Person, die einen diskriminiert, auch noch, yeah, die Schulter tätscheln muss, um zu, yeah, sagen, nein, nein, du bist ja eh kein Rassist, du hast eh nichts Schlimmes gemacht,
ja, genau,
und das ist ein bisschen, ja, nicht okay, bitte hör auf damit. Also das, dann ist wieder das die Befindlichkeit, mhm, der diskriminierenden Person im Mittelpunkt und nicht, ja, die des der Diskriminierten.
Ja, ja, genau. Also ich finde auch, dass, also ich verstehe das auch komplett, wenn sich People of Color zum Beispiel jetzt rausziehen möchten, weil es auch einfach ein hegemonialer Diskurs ist, der nicht von marginalisierten Gruppen geführt wird, sondern wir werden halt, und da, weil du auch vor das Thema Tokenismus angesprochen hast, wir werden da quasi als Tokens eingeladen, um etwas zu sprechen, um etwas zu besprechen, um vielleicht gewisse Dinge zu legitimieren, weil man dann auch sagt, okay, eine Person of Color hat aber gesagt, dass das und das okay ist. Also, oder halt um, weiß ich nicht, einfach so zerfleischt zu werden quasi, so vor einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Und deswegen verstehe ich das auch sehr, also wenn man da nicht dran teilnehmen möchte, ich finde es trotzdem wichtig, sich dann zumindest in den Communities auszutauschen und ja, auch einfach.
Aber was kann man tun, um jetzt, also, zuerst mal, wie würdest du Token beschreiben?
Ja, also Token oder Tokenismus ist quasi ein, man könnte sagen, bei Tokenismus geht es um eine formelle Gleichstellung. Es geht um Diversität am Papier. Das heißt, man hat gewisse Institutionen, die People of Color oder Menschen andere marginalisierte Gruppen einstellen oder als Aushängeschilder da quasi präsentieren, ohne den Anspruch, die diskriminierenden, unterdrückenden Strukturen dieser Institutionen auch zu verändern. Also das ist quasi Tokenismus, wenn man sagt, okay, eine Token Black Person, das ist jetzt die schwarze Person unseres Unternehmens und durch die können wir sagen, wir sind divers. Mhm. Und ich habe auch mit einer guten Freundin von mir länger drüber gesprochen, ob Tokenismus auch wirklich, also wann Tokenismus stattfindet und wann Unternehmen zum Beispiel wirklich was verändern wollen und wirklich diverser werden wollen. Und wir sind einfach zum Entschluss gekommen, dass es oft eine Mischform ist. Also man kann gar nicht sagen, dieses Unternehmen ist ein, also betreibt Tokenismus und dieses nicht, sondern es ist oft auch einfach good intentions, still bad result.
Aber für viele, dass sie sagen, es ist irgendwie quasi der erste Schritt zur Veränderung.
Ja.
Also viele Unternehmen würden wahrscheinlich so argumentieren.
Ja, beziehungsweise ich nehme an, das ist auch eine Argumentationslinie, die oft eingeschlagen wird, aber oft bleibt es halt auch da. Also selbst wenn eine Person of Color ein relativ hohes Tier in einem Unternehmen ist, wird diese Person alleine keine rassistischen Strukturen umkrempeln können oder aufheben können.
Ist es ihre Aufgabe?
Nein, auch nicht. Sowieso nicht. Also das sowieso nicht. Das ist ja dann auch das Nächste. Das ist ja auch über, das ist nicht, außer diese Person ist Diversitätsmanagerin oder was auch immer. Mhm. Und das ist quasi das Job-Profile, also das zu tun. Das ist,
weil am Ende des Tages möchte sie ja auch nur einen Job machen,
ja,
und
jetzt
gesamte Struktur des Unternehmens.
Sowieso. Und da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema Gratis-Bildungsarbeit, was du ja auch ein bisschen angesprochen hast in deiner Frage. Gratis-Bildungsarbeit, die von marginalisierten Gruppen gemacht wird, die im Endeffekt nicht wirklich wertgeschätzt wird, weil es kommt immer wieder dieselbe Anfrage zu denselben Themen und im Endeffekt gibt es so viele Ressourcen, die man sich einfach holen kann, die es auch gratis. Es gibt viele Leute, die haben diese Arbeit schon gemacht und sie haben drüber geschrieben, sie haben Videos gemacht, Essays. Also es gibt das Material. Das heißt, ja, das ist auch ein Thema. Und gratis Bildungsarbeit ist einfach, ja, ich würde generell davon abraten, sagen wir mal so. Das ist, ja.
Aber was kann man machen, um sich dann nicht zu vereinnahmen zu lassen, also weder als Token auf einem Podium noch als dass man da Ressourcen und Energie verschwendet in Bildungsarbeit, von der man genau weiß, dass sie, also wenn man es jetzt nicht verstanden hat, dann hat man es, wird man es auch danach nicht verstehen. Also
ja, also ich finde auch, da gibt's sicher verschiedene Ansichten in den Communities. Ich kann nur sagen, was ich immer mache. Also ich weiß, Ich spreche generell nicht über, oder ich versuche so wenig wie möglich über Rassismus zu sprechen mit Menschen, die ich nicht kenne. Und mir ist das auch sehr oft passiert, besonders jetzt auch im Zuge dieses Jahres, dass ich einfach, weiß ich nicht, random Leute getroffen habe und die dann quasi mit mir über Rassismus sprechen wollten und auch vorher, noch vor Corona, als halt Partys noch möglich waren, dann einfach also ich glaube, einmal war das so, da war ich an 3 Tagen hintereinander auf einer Party, das war auch ein, also ich weiß nicht warum, Studenten, Abschluss, Semesterabschluss und so, und wurde 3-mal hintereinander quasi angesprochen auf das Thema von Menschen, die ich nicht so gut gekannt habe, beziehungsweise gar nicht. Und das war also wirklich von, das ist genauso.
Haben sie dich gefragt, oder?
Also es war ganz unterschiedlich beim, also das eine war halt ein Anfangen mit, ja, ich war jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf, keine Ahnung, ich weiß, Madagaskar oder so, und es war sehr schön, und da weiß man so, okay, Madagaskar liegt zum afrikanischen Kontinent, I know what's gonna happen now. Und dann quasi, ja, und einfach so ein bisschen Poverty Porn da rausgehaut und dann mit mir irgendwie so drüber reden wollen, wo ich mir auch gedacht habe, hey, siehst du nicht, dass ich einen weißen Spritzer in der Hand habe? Siehst du nicht, dass ich da nicht drüber sprechen will jetzt mit dir über halt, wie arm die Menschen in Afrika sind? Ja.
Aber so auch ganz also gezielt halt, auf dich zukommen,
ja,
zu steuern.
Ja, ja. Und das war nicht immer das Schlimmste. Also das Schlimmste für mich war, und ich werde das jetzt auch sagen, weil normal, also es ist zwar persönlich, aber irgendwie habe ich jetzt Lust, das zu erzählen. Und zwar, das war eben auf einer, da habe ich noch transkulturelle Kommunikation studiert. Das war schon, also quasi, ich glaube, das letzte Semester oder so, und war auf einer Studentenparty. Da ist auch so ein junger Mann zu mir hergekommen und hat mich gefragt, woher ich komme. Und es war auch wirklich, also die Frage, woher kommst du, ist auch irgendwie ein Thema. Das muss man auch immer wieder erklären, warum das problematisch sein kann, warum das oft problematisch ist. Auf jeden Fall habe ich ihm dann auch gesagt, ne, ich komme aus dem 17. Bezirk. Und ja, dann gleich so, na, komm, ich habe auch einen Migrationshintergrund. Du kannst mir jetzt sagen, woher du kommst. Ich bin Russe. Ich so, gut, ist erstes Mal nicht dasselbe, wie jetzt mein Migrationshintergrund und beziehungsweise meine Roots. Und dann habe ich ihm gesagt, dass mein Vater eben aus Nigeria ist, und dann kam es gleich. Oh ja, ah ja, das habe ich mir eh gedacht. Also ich habe mir gedacht, Brasilien oder irgendwo in Afrika. Und dann einfach, also wieder auch so dieser typische ethnografische Blick, so, ah, du schaust so aus, das heißt, du musst von da und da sein, und nein, das geht nicht,
dass
du
diese Charakteristika haben.
Ja, genau. Und das Schlimmste für mich war ja auch, also ich glaube, das war ein Flirtversuch, der nicht funktioniert hat, richtig nach hinten losgegangen ist, weil das Gespräch hat geendet mit, ja, und Nollywood und so, also der hat auch BWL studiert. Nollywood ist schon interessant, also halt, ich würde niemals dorthin reisen, ich würde niemals nach Nigeria reisen, weil das ist ja viel zu unterentwickelt. Aber in 20, 30 Jahren, ja, das muss man sich schon anschauen, da dorthin zu, also dort zu investieren und ich mir denke, okay, das heißt, du flirtest mit mir, und deine Flirtstrategie oder deine Strategie ist mit neoimperialistischen Einwänden oder Ventures zu kommen. Das ist so dein Flirtversuch,
würde ich sagen. Tipps.
Ja, genau. Und quasi wahrscheinlich dann auch Extraktivismus in Nigeria zu betreiben und halt einfach so, dass, da kann man ja investieren, und ich würde niemals dorthin gehen, aber Ausbeuten geht schon, gell? Ausbeuten geht schon, das geht dir immer.
Das geht immer.
Also ich muss dort nicht hingehen, aber halt, ich kann mir da schon, mein Cash Money kann ich schon machen, quasi so, sein Gedanke. Und also halt, deswegen rede ich einfach generell, ich versuche so freundlich wie möglich zu sagen, hey, ich würde gerne nicht über dieses Thema sprechen, wenn du irgendwelche Ressourcen haben willst, da XYZ, kannst du dir anschauen, aber ich werde mich da jetzt nicht verausgaben, um mit dir zu sprechen über dieses Thema. Also es ist einfach ein Privileg, dass ich meinen Freunden, das haben meine Freunde oder Menschen, die mich anfragen, wo ich weiß, das ist,
Da ist ein schon mal damit beschäftigt.
Ja, und das ist genau. Und da, und dann rede ich auch nicht, also dann belehre ich auch nicht unbedingt, sondern dann rede ich quasi auch mehr oder weniger auf Augenhöhe mit diesen Menschen. Aber einfach so mit einer Person, wo man auch weiß, die will jetzt auch einfach nur ihre Debating Skills da raushauen und mehr ist
da
nicht.
Und punkten auf irgendeine neoimperialistische Art und Weise ist halt auch sehr, 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 sehr mutig.
Ja.
Weil ich eben vorher das eben die White Fragility und White Tears angesprochen habe. Wie kann man denn als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft ein Ally sein, also ein Verbündeter, dass man sagt, ich möchte mich mit diesen Dingen auseinandersetzen, ich möchte mich aber auf einem Niveau damit auseinandersetzen, sodass nicht ich im Zentrum der Debatte stehe, sondern die anderen Personen und dass das halt irgendwie ein fruchtvoller Diskurs ist tatsächlich.
Mhm. Also ich glaube, dass ein großes Umdenken schon einmal passieren muss, also dass man auch sagt, ich bin jetzt mal da, um zuzuhören und nicht um zu debattieren, um zu diskutieren. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Es gibt sehr viele Bücher, die da sehr viel, einfach sehr hilfreich sind. Also zum Beispiel von Tupoka Ogette, Exit Racism ist ein sehr gutes Buch, um da einzusteigen. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, vielleicht auch schon im Vorhinein zu wissen, dass Antirassismus jetzt nicht eine Sache ist, da liest man ein paar Bücher und dann hat man es geschnallt, sondern das ist einfach kontinuierlich ein Prozess, sich quasi jeden Tag dazu aufs Neue entscheiden, antirassistisch zu handeln, antirassistisch zu denken, soweit man das auch beeinflussen kann. Und ja, einfach zuhören, auch zu verstehen, dass man als weiße Person auch einfach eine gewisse Machtposition einnimmt, die halt das dann auch einfach schwer macht. Also, wie soll ich sagen, zu diskutieren über Rassismus mit einer weißen Person ist für mich halt einfach teilweise schmerzhaft, weil ich weiß, the stakes are different. So, bei mir geht's da um was anderes. Für dich ist es vielleicht ein Debattieren oder.
Für dich ist es nur ein Thema,
für das du dich
heute interessierst und morgen ist es der Umweltschutz wieder.
Ja. Genau. Und bei mir geht's da einfach um mein Leben. Also mein Leben ist von Rassismus und Sexismus, also geprägt. Oder, ja. Und ich glaube, dass, drüber lesen und zuhören.
Und auch dieses Wissen, dass es nicht mit einem Mal abgehakt ist.
Genau,
das hat eine Kollegin auch gesagt, das war so süß, weil sie wurde auch interviewt George Floyd. Und der Radioredakteur war so stolz auf sich, dass er sich da so eingelesen hatte und sich damit auseinandergesetzt hatte und war dann irgendwie enttäuscht, dass er quasi nicht dieses Schulterklopfen von ihr bekommen hat, dass er da jetzt so quasi guter Junge, gut gemacht, dass du dich jetzt damit auseinandergesetzt hast, weil das ist eigentlich erst der Startpunkt und nicht der Endpunkt. Eigentlich.
Und das ist ja auch ein bisschen eine Reaktion, an der man dann sehen kann, dass da noch nicht wirklich eine Auseinandersetzung stattgefunden hat, weil warum sollte einem da jetzt auf die Schulter geklopft werden, weil man eigentlich, wenn man das macht, was eigentlich eh alle machen sollten von alleine, also da geht's hier nicht irgendwie um darum, dass also diese Person ist jetzt so großartig, sondern geht's darum, ein System aufzubrechen. Und ich glaube, das, was auch sehr wichtig ist, im Sinne eben, also jetzt Stichwort White Fragility, ist auch zu verstehen, dass Rassismus einfach System hat und dass wir alle in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen sind, dass wir alle rassistisch sozialisiert wurden und ich nehme mich da nicht raus aus dem und auch zu verstehen, dass es auch einfach Teil dieses Systems ist, dann vielleicht sich angegriffen zu fühlen, wenn einem gesagt wird, hey, das ist rassistisch, weil die wenigsten Leute wollen rassistisch sein, die wenigsten Leute wollen anderen Leuten Schaden zufügen und das ist quasi auch einfach diese Reaktion drauf zu sagen, boah, nein, aber ich bin nicht so und dass das halt auch eigentlich sehr viel Schaden anrichten kann und dass es auch Teil des Systems ist,
um weiter zu bestehen.
Um es einfach zu reproduzieren und es ist ganz in Ordnung, das zu fühlen. Also ich will jetzt nicht sagen, so dass es geht nicht, aber halt Safe Space. Find a safe space.
Mhm. Du bist
for
nicht
the white fragility. Find it. Mhm.
Nein, ich glaube, wir haben viele verschiedene Punkte angesprochen. Yeah. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Das war's wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns doch weiter und bewertet uns mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Vielen Dank und auf bald.
Missing Link.